Man kennt solche Probleme aus dem Alltag. Ist das geplante Studienfach oder die Ausbildung die richtige für mich? Soll ich nach Köln oder nach München ziehen? Und was ist eigentlich mit dem Typ, den ich letztens auf der Party kennengelernt habe?
Wir alle treffen immer mal wieder weitreichende Entscheidungen in unserem Leben. Und manchmal wünscht man sich, man könnte mal kurz in die Zukunft gucken, um zu sehen, welche Entscheidung die bessere wäre.
Und diesen Wunsch gab es natürlich auch schon in der Antike. Heute gibt es vielleicht noch Horoskope und Tarotkarten. Aber in der Antike fanden Weissagungen und Orakel in einem viel größeren Maßstab statt.
Und nicht nur im Privatleben. Auch ganze Städte, Staaten und Reiche machten ihre Entscheidungen von Orakelsprüchen abhängig. Es ging also buchstäblich dabei um die Fragen von Krieg und Frieden. So liest oder hört man es zumindest häufig. Wir gucken uns das heute mal etwas genauer an und werfen einen Blick auf Orakel in der Antike.
Wir sprechen heute wieder mal über ein unfassbar umfangreiches Thema. Antike Weissagungen und Orakel, das ist schon so eine eigene Welt für sich, kann man sagen. Und vieles davon ist uns heute auch ziemlich fremd und erklärungsbedürftig.
Also, wenn ich so in meinem Gehirn krame und an das zurückdenke, was ich so aus dem Studium mitgenommen habe, dann kommen mir vor allem so Stichworte in den Kopf wie die Pythia in Delphi, also diese Priesterin, die in Delphi, vermutlich unter Drogeneinfluss, etwas wirre Sprüche von sich gab.
Ja.
Oder die Eingeweideschau bei den Römern, also dass man glaubte, aus den Eingeweiden von Opfertieren die Zukunft lesen zu können.
Ja, über die werden wir gleich auch sprechen.
Ach ja, und vielleicht diese mysteriösen sibyllinischen Bücher, also Bücher mit Weissagungen, die in Rom in irgendeinem Tempel im Keller lagen und immer bei wichtigen Angelegenheiten konsultiert wurden.
Genau, das, was du gerade genannt hast, das sind die bekanntesten Orakelarten oder Formen aus der griechisch-römischen Antike. Aber eins fällt dabei direkt auf, das sind alles Orakel, die vor allem für den Lauf der Weltgeschichte eine große Bedeutung hatten. Von der Pythia in Delphi stammten ja so berühmte Sprüche wie, wenn du den Halys überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören.
Also die Weissagung an König Krösus, als er fragte, ob er das Perserreich angreifen solle.
Genau, dieser Spruch ist deswegen so bekannt, weil es eins der bekanntesten Missverständnisse der Geschichte ist.
Krösus dachte, wenn er den Grenzfluss Halys überschreitet, würde er das Perserreich vernichten. Die Pythia hatte ja gesagt, du wirst ein großes Reich zerstören. Am Ende war es dann aber sein eigenes Reich, das er damit vernichtete.
Genau, und es gibt aus der antiken Literatur und Geschichtsschreibung eine ganze Reihe solcher berühmter Orakelsprüche der Pythia oder auch von anderen Orakelstätten. Und sie alle haben mit der großen Politik, dem Weltgeschehen und bedeutenden Ereignissen der Weltgeschichte zu tun. Und das gilt auch für die Eingeweideschauen oder die sibyllinischen Bücher, die du eben schon erwähnt hast, Sebastian. Daneben werden wir uns aber auch heute mal anschauen, was Orakel im ganz normalen Alltag der Menschen bedeuteten. Und hier ist eine gute Stelle, um eins schon mal loszuwerden. Da haben wir uns eine ganze Menge für die heutige Folge vorgenommen und wir werden nicht alle Aspekte ansprechen können. Aber wie immer packen wir euch ein paar Lesetipps in die Shownotes.
Und wenn man sich so ein großes Thema vornimmt, dann ist es vielleicht am besten, erstmal mit einem ganz groben Überblick anzufangen und so eine Art Struktur zu finden.
Ja, ich probiere das mal. Denn das, was wir hier so als Orakel zusammenfassen, zerfällt eigentlich in mehrere Bereiche. Das lateinische Wort Orakel, also Oraculum, bezeichnet nämlich streng genommen eine feste Orakelstätte oder einen Spruch, der dort gegeben wurde. Solche Orakelstätten, das waren in der Antike in der Regel Tempel. Die waren einer bestimmten Gottheit geweiht und diese Gottheit konnte dort auch ihren Willen äußern. Dann gab es noch die sogenannten Alltagsorakel, also Arten von Weissagungen, die ortsungebunden stattfinden konnten. Es gab Totenorakel, die zum Beispiel oft an Gräbern stattfanden, oder es gab andere Formen göttlicher Eingebungen, zum Beispiel durch Träume oder eine Form von Ekstase. Worauf ich hinaus will, der Begriff Orakel ist an der Stelle ungenau. Schon in der Antike gab es dafür den etwas allgemeineren Oberbegriff Divination, also so etwa göttliche Eingebung.
Das alles waren in der Antike durchaus weit verbreitete und gängige Wege, um die Zukunft oder den göttlichen Willen zu erfragen. Darüber hinaus versuchte man aber auch durch übernatürliche Mächte das eigene Schicksal zu beeinflussen. Da befinden wir uns dann schon im Bereich antike Magie. Die klammern wir heute aber aus. Aber dazu haben wir auch schon mal vor einiger Zeit eine Folge gemacht. Hört da gern mal rein, wenn euch das näher interessiert. Das alles ist für uns heute ziemlich fremd, zumindest in der Vielfalt und Verbreitung. Wir betrachten uns ja heute als ziemlich aufgeklärte Menschen. Es gibt die Naturwissenschaften, die zumindest in den allermeisten Fällen alle möglichen übernatürlichen Erscheinungen erklären können. Und es gibt, das finde ich auch nicht unwichtig, heute Massenmedien und das Internet. Das heißt, das Wissen der Welt ist für uns alle auch ziemlich leicht verfügbar. Wenn uns im Alltag etwas unerklärlich vorkommt, können wir ziemlich leicht nach einer rationalen Erklärung suchen. Das war natürlich in der Antike ganz anders.
Ja, genau. Wenn man diesen weit verbreiteten Glauben an übernatürliche Vorkommnisse in der Antike, aber auch in anderen Epochen verstehen will, muss man versuchen, sich in die Lage der Menschen der jeweiligen Zeit ein bisschen reinzuversetzen. In denen naturwissenschaftliche Erkenntnisse sozusagen an der Oberfläche kratzten und man sich nur eingeschränkt informieren konnte. Und nicht zu vergessen, Schulbildung. Die gab es zwar auch in der Antike, aber nicht für jeden und schon gar nicht in der Tiefe, wie wir das heute kennen. Die Menschen damals konnten sich so einfache Sachen wie die Wirkung von Wein beispielsweise gar nicht erklären. Und das gilt natürlich auch für ganz viele andere Lebensbereiche. Man konnte sich zum Beispiel Träume nicht mal ansatzweise erklären oder plötzliche Eingebungen.
Träume sind ja auch ziemlich verrückt manchmal.
Klar, und fairerweise muss man einräumen, dass auch unsere moderne Wissenschaft sehr viele Prozesse im Gehirn immer noch nicht abschließend versteht. Aber dass solche Sachen wie Träume oder Eingebungen auf Prozesse im Gehirn zurückgehen, das gehört heute zum Allgemeinwissen. Das ist der Hintergrund, vor dem man den antiken Glauben an Magie und Divination sehen muss. Dieser Glaube, dass man durch bestimmte Rituale oder mit Hilfe einer Priesterin den Willen von Gottheiten erkunden konnte, war in der Antike weit verbreitet. So ganz weg ist dieser Glaube natürlich auch heute noch nicht. Es gibt Horoskope, Tarotkarten und auch Traumdeutungen. Nur wenige Menschen würden das aber heute noch wirklich ernst nehmen. Und solche Sachen sind absolut auf den privaten Bereich beschränkt. Man stelle sich mal vor, der Bundestag würde erstmal die sibyllinischen Bücher konsultieren oder ein Orakel befragen, bevor eine bestimmte politische Entscheidung getroffen wird.
Das wäre ziemlich verrückt.
Aber in der Antike war das völlig normal. Das nur nochmal, um zu unterstreichen, wie immens bedeutend Divination in den antiken Gesellschaften war.
Und ich habe mich mal ein bisschen mit der Geschichte der Orakel und der Divination vor den Griechen und Römern befasst.
Ich spoilere schon mal, sie haben das nicht erfunden.
Nee, ganz im Gegenteil. Sowohl die Griechen als auch die Römer blickten sogar mit einer gewissen Bewunderung auf noch ältere Kulturen, zum Beispiel in Ägypten oder auch in Babylonien. Das waren in ihren Augen sehr alte Zivilisationen mit einer langen Geschichte und Tradition. Und auch im Bereich der Divination betrachteten sie diese Kulturen durchaus auch als Vorbilder. Ich versuche das aber kurz zu fassen. Schon aus dem Zweistromland, also etwa dem heutigen Irak, kennen wir unfassbar viele Zeugnisse für Traumdeutungen und Orakel. Man beobachtete Naturereignisse, den Vogelflug, das Verhalten von Tierherden und man las auch schon aus Eingeweiden. Aus Palästina wissen wir, dass es Losorakel gab. Das bedeutet, Priester trugen Lose in einen Beutel. Ihnen konnte man eine Frage stellen und der Priester zog dann, natürlich von Jahwe gelenkt, ein bestimmtes Los aus dem Beutel, das eine Antwort darstellte. Daneben gab es natürlich auch die Propheten, also Personen, die in direkten Kontakt mit Jahwe traten. Die kennen wir vor allem aus der Bibel. Im tatsächlichen Alltag dürfte diese Form der Divination aber eine eher untergeordnete Rolle gespielt haben. Da kann man übrigens eine ganz grundsätzliche Unterscheidung zwischen verschiedenen Orakelformen anschließen, die sich auch in griechisch-römischer Zeit durchzieht. Das eine sind Orakel, die von einem Menschen bewusst initiiert werden. Ich gehe zu einem Priester mit einer Frage und der teilt mir im besten Fall den Willen der Gottheit mit. Das andere sind sogenannte prophetische Orakel. Die können jeden treffen und kommen mehr oder weniger überraschend. Die Gottheit wählt ihr Sprachrohr selbst aus und das äußert sich dann durch Traumbilder oder Visionen. Alle diese Formen von Orakeln waren im Nahen Osten und Anatolien schon weit verbreitet und haben zur Entwicklung ziemlich komplexer Rituale und Regelwerke geführt. Wie war es denn in Ägypten?
Das ist gar nicht mal so leicht zu beantworten, denn tatsächlich können wir ein wirkliches Orakelwesen erst für das Neue Reich nachweisen. Das ist so etwa ab 1550 vor Christus. Da gab es zwei Hauptformen von Orakeln, das Königs- oder Ticket-Orakel und das Prozessionsorakel. Beim Königsorakel war der Zugang zum Heiligtum und zu den Götterstatuen für normale Menschen verboten. Also das galt sowieso generell für die Tempel. Die genaue Art und Weise, wie die Gottheit dem König kommunizierte, bleibt unklar, aber es wird vermutet, dass schriftliche Antworten gegeben wurden. Das Prozessionsorakel hingegen war für die breite Bevölkerung zugänglicher. Ein Götterbild wurde auf einer Barke durch die Straßen getragen und an bestimmten Wegpunkten konnten Menschen Fragen stellen. Das Götterbild neigte sich nach vorn für ein Ja und nach hinten für ein Nein. Erst ab der sogenannten Saitenzeit von 664 bis 525 vor Christus kamen Einflüsse aus dem Orient und dem Mittelmeerraum hinzu. Zu dieser Zeit wurden heilige Tiere als Orakelgeber verwendet, deren Verhalten dann eben beobachtet wurde. Also Sachen, die wir aus anderen Kulturräumen auch kennen. Ich erwähne das auch deswegen, weil man sich klar machen muss, dass die antiken Kulturen nicht voneinander isoliert existierten. Es gab einen kulturellen Austausch und wechselseitige Beeinflussungen. Phasenweise war dieser Austausch dann eben größer oder kleiner. Und um jetzt langsam zu Griechenland und Rom zu kommen, die Griechen übernahmen schon sehr früh in ihrer Geschichte religiöse Vorstellungen oder sogar ganze Gottheiten aus fremden Kulturräumen. Die Entwicklung der Divination ganz allgemein war ebenfalls von den angrenzenden Kulturräumen beeinflusst.
Wir haben jetzt so im Schnelldurchgang ein paar Formen der Divination genannt. Vielleicht gucken wir uns ein paar davon mal genauer an.
Gerne. Ich fange mal mit den großen Orakeln in Anführungszeichen an, also mit den Orakelstätten, von denen man die ein oder andere auch heute noch kennt, zum Beispiel Delphi. Das ist ein Ort im östlichen Griechenland, an dem ein großer Tempel für den Gott Apoll stand. Die dort tätigen Priesterinnen wurden Pythia genannt. Anfangs gab es davon nur eine, also eine Pythia, die für Weissagungen zuständig war. Später wurden auch mehrere parallel eingesetzt. Auch die Frequenz der Orakeltage nahm im Lauf der Geschichte zu. Anfangs konnte man die Pythia nur an einem Tag im Jahr befragen, später dann an jedem siebten Tag eines Monats. Die Pythia saß in einem speziellen Raum im hinteren Bereich des Tempels. Ob sie direkt mit dem Fragesteller sprach oder ob andere Priester ihre Antworten entgegennahmen und übermittelten, ist nicht ganz klar. Jedenfalls beantwortete die Pythia die Fragen nie klar und direkt, sondern in so etwas rätselhaften Sprüchen in Versform.
Ja, das kennen wir ja auch heute noch von so vielen WahrsagerInnen. Oft sind die Antworten ziemlich doppel- oder mehrdeutig.
Genau. Das Orakel von Delphi übernahm also in letzter Konsequenz keine Verantwortung für die Entscheidungen der Fragesteller. Oder anders formuliert, was der Orakelspruch genau bedeutete, diese Entscheidung lag nach wie vor in der Hand der Fragesteller.
Was waren das denn für Fragen, die da gestellt wurden?
Da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir am Anfang kurz angesprochen haben. Delphi war eins von den ganz großen Orakeln. Hier wurden nur Könige, Herrscher oder offizielle Abgesandte von Staaten vorstellig. Dementsprechend beschäftigte sich das Orakel von Delphi meist mit Fragen von Krieg und Frieden. Sehr oft wurde Delphi auch befragt, wenn eine Stadt plante, eine Kolonie in Übersee zu gründen. Auch da wollte man sich zuvor den Segen des Gottes Apoll abholen. Das Orakel von Delphi hatte damit tatsächlich auch einen ziemlich hohen politischen Einfluss, also zumindest theoretisch. Denn wie gesagt, die Sprüche waren ja in der Regel mehrdeutig. Und das Orakel bzw. die Kultstätte in Delphi war auch ziemlich wohlhabend. Ein Fragesteller musste nämlich eine Orakelgebühr entrichten, die sich unter anderem nach seinem Status richtete. Viele griechische Stadtstaaten machten dem Orakel auch Geschenke, also Wertgegenstände, Kunstwerke oder teilweise auch ganze Gebäude, die sie dem Orakel stifteten.
Das heißt, so als Normalsterblicher war das Orakel von Delphi eher die falsche Adresse. Also wenn ich jetzt wissen will, ob der Typ, den ich gerade kennengelernt habe, der richtige ist, dann wäre ich in der Antike nicht nach Delphi gerannt.
Wenn du nicht gerade eine Königin wärst, dann eher nicht. Aber man muss einschränkend sagen, zumindest hättest du die Pythia nicht befragt. Es gab in Delphi, wie an so ziemlich allen anderen Orakelstätten auch, andere Orakelformen. Auf dem Tempelgelände wurden auch Losorakel gegeben. Das ist das, was Sebastian eben schon mal kurz für Palästina erwähnt hatte. Du konntest also zu diesem Typen hingehen, der sich auf dem Gelände aufhielt, ihm eine Frage stellen, die man mit Ja-Nein beantworten konnte, und er griff daraufhin in einen Beutel. In diesem Beutel befanden sich dann schwarze und weiße Bohnen oder Steinchen oder etwas in der Art. Die Antwort auf die Frage war dann von der Farbe des Steins abhängig. Natürlich erfolgte das durch eine Eingebung des Gottes Apoll. Das waren die Formen von Orakeln für die normalen Leute in Anführungszeichen. Es gab sie an solchen Orten wie Delphi, aber auch dezentral praktisch in jedem Ort oder jeder Stadt. Um also auf dein Beispiel zurückzukommen, ob du nun dafür extra nach Delphi gereist wärst oder ob du nicht vielleicht doch eher zum Orakelgeber deines Vertrauens in der Nähe gegangen wärst, das wäre dann deine Entscheidung gewesen.
Aber vielleicht nochmal kurz zurück zur Pythia. Stand die eigentlich nun unter Drogen oder nicht?
Ja, das ist eine moderne These, die über die letzten Jahrzehnte immer wieder diskutiert wurde. Aus der Antike kennen wir Berichte, dass in dem Raum, in dem sich die Pythia befand, Gase aus einer Erdspalte aufstiegen. Das hat in der Neuzeit zu der These geführt, dass die Pythia bei den Orakelsprüchen unter Drogen stand.
Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Ihre Sprüche waren ja auch sehr wirre.
Das stimmt. Man geht davon aus, dass die Pythia ziemlich zusammenhangloses Zeug stammelte. Erst die anwesenden Priester machten aus diesen Äußerungen dann die Verse, wie wir sie bis heute in der antiken Literatur finden. Um die Frage kurz zu beantworten, ob die Pythia nun unter Drogen stand, lässt sich nicht abschließend beweisen. Man hat den Ort geologisch untersucht und keine austretenden Gase finden können. Das heißt aber nicht, dass es sie in der Antike nicht gab. Außerdem, selbst wenn es keine Gase gab, heißt das ja nicht, dass die Priesterin nicht anderweitig etwas zu sich genommen haben könnte. Dazu kommt noch, vor dem Orakeltag musste sie über mehrere Tage ein ziemlich kräftezehrendes Ritual hinter sich bringen. Möglich ist, dass sie auch durch diese Rituale in einen tranceähnlichen Zustand gelangte.
Das Orakel von Delphi war auf jeden Fall politisch ziemlich einflussreich, oder?
Ja, auch abseits von den literarischen Texten hat man in vielen griechischen Städten Inschriften gefunden, die darauf verweisen, dass das Orakel von Delphi zu dieser und jener Entscheidung seinen Segen gegeben hätte. Es wurde also häufig befragt.
Das hat ja zu der These geführt, dass das Orakel von Delphi so etwas wie ein weitreichendes Geheimdienstnetz aufgebaut hätte. Angeblich gab es in den Königshäusern oder politisch bedeutsamen Stadtstaaten Mitarbeiter des Orakels, die die Vorgänge dort genau beobachteten und regelmäßig nach Delphi meldeten.
Genau, der Gedanke bei dieser These ist, dass die Priester des Orakels immer sehr gut informiert waren, was so in der Welt passierte und aufgrund dieser Informationen so gute Orakelsprüche geben konnten. Dazu muss man aber zwei Dinge sagen. Wir finden, das habe ich ja eben schon gesagt, in Inschriften viele Orakelsprüche, bei denen das Orakel etwas geweissagt hat, was dann tatsächlich so eingetreten ist. Angeblich zumindest. Die sind aber sehr häufig wohl ex eventu entstanden. Das heißt, Orakelsprüche, die erst im Nachhinein geschrieben oder zumindest umgeschrieben wurden.
Okay, das musst du, glaube ich, erklären.
Im Grunde ist es relativ einfach. Eine Stadt bzw. ein Stadtstaat trifft eine politische Entscheidung. Zum Beispiel für die Gründung einer Kolonie und befragt das Orakel in Delphi, ob das eine gute Idee ist. Das Ganze geht auch am Ende gut. Nun hat aber das Orakel von Delphi in seinem Orakelspruch auf die Gefahren hingewiesen und sich nicht so eindeutig positiv geäußert, was ja auch naheliegt. Wenn ich das Orakel wäre, würde ich meinen Spruch maximal zweideutig verfassen, damit ich mir ja nicht nachher sagen lassen muss, ich hätte Quatsch erzählt. Dieser so etwas vorsichtige Spruch passt aber nicht so gut zu einer heldenhaften Erzählung, wie die Stadt mutige Kolonisten losgeschickt hat. Viel besser wäre es doch, das Orakel hätte sich von vornherein eindeutig begeistert gezeigt. Dann könnte man viel besser deutlich machen, dass die Koloniegründung im Sinne des Gottes Apoll war. Also ändert man den Spruch einfach, bevor man eine Gedenkinschrift aufstellt.
Einfach so?
Ja klar, warum eigentlich nicht? Also wenn ich mir das so überlege, wer sollte denn was dagegen haben? Das Orakel von Delphi bestimmt nicht, denn für die ist das ja auch sehr gute Publicity. Und für die Stadt eben auch. Sie kann behaupten, das Orakel hätte voll hinter der ganzen Aktion gestanden.
Genau, so kommt die hohe Trefferquote des Orakels von Delphi zustande.
Und es zeigt, finde ich, noch etwas anderes. Viele dieser Orakelsprüche dienten eigentlich eher der Legitimation im Nachhinein und gar nicht so sehr als echte Entscheidungshilfe.
Genauso ist es. Den Mächtigen der damaligen Zeit war durchaus klar, dass die Orakelsprüche nicht wirklich hilfreich waren. Aber der Glaube daran, dass man durch Divination den Willen einer Gottheit erfragen könnte, war so stark, dass man das Spiel mitspielte.
Also könnte es sein, dass viele Fragesteller selbst gar nicht daran glaubten?
Das ist natürlich spekulativ und ich persönlich würde jetzt so weit auch nicht gehen. Aber zumindest war ihnen vermutlich klar, dass sie am Ende einen vagen und zweideutigen Spruch erhielten, in den man vieles hineininterpretieren konnte. Um aber jetzt nochmal auf die These vom Geheimnetzwerk zurückzukommen. Das war vor diesem Hintergrund überhaupt nicht nötig. Es wäre außerdem extrem aufwendig gewesen, ein solches Netzwerk aufzubauen und zu unterhalten. Und das gewichtigste Argument gegen diese These, es gibt dafür keinerlei Beleg. Es ist nicht mehr als eine unbewiesene Hypothese, die man aber eben nach wie vor noch häufig in Fernsehdokus findet. Delphi können wir übrigens wie eine Art Blaupause nehmen für die vielen anderen großen Orakelstätten der Antike. Solche Orakelstätten befanden sich in Tempeln für eine Gottheit. Übrigens war das in der Regel nicht irgendeine Gottheit, sondern fast ausschließlich der Gott Apoll. Der war nämlich unter anderem für die Wahrsagung zuständig. Auch die großen Orakelstätten von Ptoion, Didyma und Klaros waren Apoll geweiht. Aber hier gab es eine Besonderheit. Die Priesterin erhielt ihre Eingebung, indem sie Wasser aus einer besonderen Quelle trank. Da kann man sich natürlich auch wieder die Frage stellen, ob da vielleicht irgendwas in dem Wasser war. Aber im Fall dieser drei Orakelstätten lässt sich das noch viel weniger beantworten als bei Delphi mit seiner Erdspalte. Ein Orakel möchte ich aber noch kurz erwähnen, weil es etwas kurios klingt für uns heute. Und das ist das Orakel von Dodona. Hier auch gleich noch eine weitere Besonderheit. Dabei handelt es sich um ein Zeus-Heiligtum. Also mal ein Beispiel für ein Orakel eines anderen Gottes. Ein weiteres Beispiel für ein Zeus-Orakel wäre noch Olympia. Das Orakel von Dodona lag eher abgelegen und in seinem Zentrum stand ein Baum, eine heilige Eiche. Die Priesterinnen führten ihre Wahrsagungen anhand des Rauschens der Blätter dieser heiligen Eiche durch.
Okay, klingt ziemlich, sagen wir mal, kreativ.
Ja, ich habe mich darüber auch immer so ein bisschen gewundert, aber dann war ich mal durch Zufall in einem Eichenwald. Wenn der Winter durchgeht, das ist schon ein ziemlich charakteristisches Rauschen. Also das klingt anders als bei anderen Bäumen. Ich bin aber kein Botaniker und vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur ein. Falls jemand zuhört, der oder die sich auskennt, schreibt uns gern mal in die Kommentare, wenn ihr mehr dazu wisst.
Gab es denn noch weitere Orakel, die nicht Apoll zugeordnet waren?
Kaum. Wie gesagt, Apoll war der Gott der Weissagung und damit die allermeisten großen und festen Orakelstädte der Antike ihm geweiht. Im privaten Bereich, also bei den Zufallsorakeln, da sah das aber anders aus. Diese Orakel fanden meist unter dem Schutz des Gottes Hermes statt.
Der ja auch für die antike Magie eine große Rolle spielte.
Genau, Apoll und Hermes konkurrierten im Bereich der Orakel und Wahrsagungen ein bisschen so miteinander. Aber letztlich gab es eine klare Hierarchie. Apoll war für die bedeutenden und großen Orakel zuständig, Hermes für die Alltagsorakel und auch für die Magie.
Und bei diesen Alltagsorakeln war die Kreativität auch ziemlich groß. Wir hatten ja eben schon die Losorakel mit schwarzen und weißen Steinchen oder Bohnen. Wahlweise konnten das auch Holzstäbe oder Blätter sein. Daneben gab es noch die sogenannten Astragalorakel, das heißt Würfelorakel. Astragalos ist das griechische Wort für Knöchel. Das hat damit zu tun, dass Würfel in der Antike oft aus den Knöcheln von Tieren hergestellt wurden.
Wie hat man sich das vorzustellen? Also so Knöchel sind ja meistens längliche, kleine Knochen. Und wie wird daraus ein Würfel?
Ja, Knöchel sind länglich und nicht in dem Sinne würfelförmig. Man hat also vier lange Seiten und zwei kurze. Auf jeder langen Seite war eine Zahl eingeritzt oder eingebrannt. Weil es aber nur vier Seiten sind, fehlten in der Regel die 2 und die 5.
Ah, jetzt ergibt das Sinn.
Man würfelte mehrmals, sodass sich eine Zahlenreihe ergab. Also zum Beispiel 1111113 oder sowas. Dann gab es eine Liste, auf der man die Bedeutung der Zahlenreihe nachgucken konnte. Da standen dann Sprüche, wie zum Beispiel, von Aphrodite fallen 3 Einser, dann ein 6er, als 5er ein 4er. Reise, wohin du willst, froh wirst nämlich nach Hause du kommen, finden wirst du und tun, was du in deinem Herzen erwägst. Aber bete zu Aphrodite und zum Sohn der Maya, also Hermes.
Das klingt ein bisschen wie eine etwas komplexere Version von Bleigießen, das manche von uns ja am Silvester machen.
Ja, vom Prinzip her ist das ähnlich. Beim Bleigießen gießt man ja eine Form und guckt danach in die Anleitung, was das für eine Form sein könnte. Aber da besteht die Antwort ja in der Regel nur aus einem Wort, zum Beispiel Reichtum oder, besonders gefürchtet, Schwangerschaft. Es gab auch schon spezielle Varianten davon, zum Beispiel die Homer-Orakel. Da entsprachen die gewürfelten Zahlen einem bestimmten Buch bei Homer und einem bestimmten Vers. Dann nahm man sich also eine Homer-Ausgabe und schlug den entsprechenden Vers nach. Der musste dann natürlich in einer bestimmten Weise interpretiert werden, sodass er eine Antwort auf die Fragestellung gab.
Gab es denn noch weitere Formen von Orakeln im Alltag?
Ja, es gab außerdem, vor allem ab dem Hellenismus, also nach Alexander dem Großen, sogenannte Wahrsagemaschinen, also Apparate mit Zeichen und Zeigern. Allerdings wissen wir darüber sehr wenig und können auch nicht sagen, wie die genau funktionierten. Und man könnte vielleicht noch die Flüsterorakel erwähnen. Die finde ich auch sehr spannend. Man geht zu einem Kultbild, also zum Beispiel zu einer Statue einer Gottheit, und der flüstert man eine Frage ins Ohr. Dann entfernt man sich mit zugehaltenen Ohren und nach ein paar Metern nimmt man die Hände von den Ohren. Der erste Satz, den man dann hört, das ist der Orakelspruch.
Reden wir aber vielleicht noch ein bisschen über Rom?
Ja, ich glaube, da sollten wir noch über zwei Besonderheiten reden, die Eingeweideschau und die sibyllinischen Bücher.
Jetzt wird's eklig.
Ja, ein bisschen vielleicht. Eine auffällige Form der Wahrsagung bei den Römern, die sich im griechischen Kulturraum so nicht findet, ist das Betrachten von Eingeweiden. Das Grundprinzip, man tötete ein Opfertier und betrachtete danach die Organe, vor allem die Leber. Ich bin anatomisch bzw. medizinisch nicht so bewandert, aber offenbar ist die Leber ein Organ, das relativ häufig Besonderheiten aufweisen kann. Also irgendwelche Knubbel oder Fortsätze oder sowas. Keine Ahnung, die suchte man jedenfalls. Ich habe im Vorfeld mal ChatGPT gefragt. Unter anderem kam dabei heraus, dass die Leber je nach Ernährung und Umweltbedingungen oder natürlich auch Krankheiten Anomalien aufweisen kann. Falls uns jemand mit medizinischen Kenntnissen zuhört, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr damit was anfangen könnt. Am überzeugendsten fand ich persönlich aber einen anderen Punkt. Für viele antike Kulturen galt die Leber als Sitz der Lebenskraft. Das Lesen der Leber war im vorderen Orient weit verbreitet und auch in Rom. Es ist ziemlich gesichert, dass die Römer diese Tradition von den Etruskern übernommen haben, also einer frühen Zivilisation im nördlichen bis mittleren Italien. Und die wiederum hatten diese Tradition vermutlich aus dem Osten. Da sind wir dann wieder beim kulturellen Austausch. Jedenfalls waren in Rom die sogenannten Haruspices dafür zuständig. Sie standen in Rom in hohem Ansehen und führten ziemlich komplexe Rituale durch.
Übrigens war die Wahrsagekunst in Rom auch grundsätzlich anders organisiert als in Griechenland. Es gab nicht diese zentralen Orakelstätten, sondern feste Kollegien von Personen, die die Weissagungen durchführten. Ein weiteres Beispiel wären die Auguren, was so viel wie Vogelschauer bedeutet. Sie beobachteten aber nicht nur den Vogelflug, sondern auch Blitz und Donner oder allgemein das Verhalten von Tieren, um daraus die Zukunft abzulesen. Das heißt natürlich nicht, dass die Römer nicht die Orakelstätten der griechischen Welt besuchten, aber tatsächlich ist es, zumindest zur Zeit der Römischen Republik, so, dass die heimischen Formen der Divination, also die Haruspices und die Auguren, eine größere Rolle spielten.
Was aber wieder vor allem die großen politischen Entscheidungen betraf.
Ja, genau. Es gab aber auch in Rom natürlich im privaten Bereich sowas wie die Losorakel. Und es gab auch kleinere Orakelstätten wie das Herakles-Orakel von Ostia.
Und die sibyllinischen Bücher.
Ja, und die hatten eine ganz besondere Bedeutung. Also besonders jetzt nicht in dem Sinne, dass man die dauernd konsultierte. Eigentlich sogar eher im Gegenteil. Dass diese Bücher befragt wurden, kam selten vor und war in diesem Sinne besonders. Die Sibyllen waren angeblich gottinspirierte Seherinnen. Also Sibylle ist hier kein Eigenname, sondern eine Bezeichnung für eine Seherin. Die gehört noch nicht zu einem bestimmten Tempel oder zu einem Orakel. Es waren also keine Priesterinnen. Woher dieser Glaube oder diese Tradition stammt, ist nicht ganz klar. Aber vermutlich haben die Sibyllen ihren Ursprung in Kleinasien. Angeblich wurden die Weissagungen dieser Sibyllen in Büchern niedergeschrieben, übrigens schon in Griechenland. Der römische König Tarquinius soll dann 9 dieser Bücher zum Kauf von einer Sibylle angeboten bekommen haben. Ihm war der Preis aber zu hoch. Daraufhin verbrannte die Sibylle 3 Bücher und bot ihm die restlichen 6 zum gleichen Preis an. Ihm war der Preis aber immer noch zu hoch, woraufhin sie dann nochmal 3 verbrannte. Am Ende kaufte Tarquinius die restlichen 3 zum ursprünglichen Preis. So zumindest die Legende.
Man sollte dazu sagen, dass wir da über die frührömische Geschichte sprechen. Die gesamte Königszeit in Rom, also die Zeit von ca. 753 bis 510 vor Christus, ist mit Legenden durchsetzt.
Genau, diese 3 verbliebenen Bücher wurden in Rom im kapitolinischen Tempel aufbewahrt und durften nur im Auftrag des Senats eingesehen werden. Sie betrafen in der Regel religiöse Fragen und enthielten rituelle Vorschriften. Also zum Beispiel forderten die Bücher im Jahr 293 vor Christus die Einführung des Asklepios-Kults in Rom. Grund war eine Seuche, die in der Stadt grassierte.
Seuchen wurden in der Antike ja häufig weniger als medizinisches Problem gesehen, sondern als Bestrafung durch eine Gottheit.
Ja, wir finden in der Antike etliche Fälle, in denen eine Seuche eine Stadt heimsucht und man erstmal ein Orakel oder die Götter befragt, um zu wissen, was man tun muss, um sie loszuwerden. So einen Fall haben wir auch hier. Nur selten sagten die sibyllinischen Bücher also politische Ereignisse voraus. Die Bücher wurden schließlich bei einem Brand im Jahr 83 vor Christus vollständig zerstört. Man rekonstruierte sie danach und brachte sie im Apollontempel unter. Das war natürlich so eine Sache. Diese neuen Bücher hatten ein Glaubwürdigkeitsproblem. Deswegen wurden in der Folgezeit außerhalb von Rom sibyllinische Bücher konfisziert und nach Rom gebracht, um den Bestand sozusagen wieder zu legitimieren. In der römischen Kaiserzeit nahm die Bedeutung der Bücher jedoch deutlich ab. Aber ich bin bei der Recherche auf einen interessanten Aspekt gestoßen, nämlich dass die sibyllinischen Bücher auch für das frühe Christentum eine gewisse Bedeutung hatten.
Ja, tatsächlich suchte der Kirchenvater Augustinus in den sibyllinischen Büchern nach Weissagungen Gottes. Man muss bei dieser ganzen Sache mit den Büchern der Sibyllen natürlich auch einen Punkt vielleicht nochmal deutlich machen. Diese Bücher waren ja nicht in dem Sinne kanonisiert. Das heißt, im Grunde konnte jeder und jede ein paar Orakelsprüche niederschreiben und behaupten, es handle sich um die Weissagungen einer Sibylle. Wenn man das mit einer gewissen Glaubwürdigkeit verbinden konnte, dann kauften die Leute einem das vielleicht sogar ab. So erklärt sich, dass es in der Kaiserzeit und Spätantike zahlreiche inoffizielle Sammlungen gab. Und vor dem Hintergrund ist es auch kein Wunder, dass wir aus dem Jahr 140 nach Christus sogar eine jüdische Sibylle kennen. Da hatte jemand die Idee, dieses Konzept von sibyllinischen Büchern zu nutzen, um die Vorstellung eines Messias und einer messianischen Heilserwartung zu verbreiten. Auf der christlichen Seite gab es ebenfalls solche Sammlungen, also sibyllinische Bücher, die auf dem christlichen Glauben fußten.
Wie ging denn das Christentum allgemein mit den Orakeln und den verschiedenen Formen der Divination um?
Unterschiedlich. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen. Der Glaube an Divination war in der Antike tief verwurzelt. Teile davon funktionieren unabhängig vom konkreten Glauben, den man hat. Man kann bestimmte Formen der Divination ja auch christlich umdeuten. Aus einem Losorakel des Hermes kann man ziemlich leicht eine christliche Weissagung machen. Traumorakel wären auch so ein Beispiel. Die kann man relativ leicht als göttliche Eingebung in christlichem Sinn umdeuten. Und bei den sibyllinischen Büchern haben wir ja schon gesehen, dass man da auch keine großen gedanklichen Klimmzüge veranstalten muss, um das mit dem christlichen Glauben in Einklang bringen zu können. Umdeutung ist hier also das Stichwort. Etliche Formen der Divination konnten auch mit dem Aufkommen des Christentums weiter bestehen. Das galt aber natürlich nicht für die großen Orakelstätten der antiken Welt. Die befanden sich ja in paganen Tempeln. Da gab es also eine enge Verbindung von Orakelstätte und heidnischem Kult. Und das bedeutete in der Regel das Ende der Orakelstätte. In vielen Fällen lief das Ganze schleichend ab, indem die Tempel an sich ihre Bedeutung verloren. In einigen Fällen kam es auch zu Gewalt. Der Tempel von Delphi beispielsweise wurde niedergebrannt.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass einige Elemente der antiken Divination weiterlebten, zum Beispiel Losorakel. Aber stand das Christentum dem nicht grundsätzlich kritisch gegenüber?
Hier muss man ein paar Dinge bedenken. Auch das Christentum, wie wir es heute kennen, ist nicht vom Himmel gefallen. Es hat sich über einen langen Zeitraum entwickelt. Und gerade in der Spätantike gibt es noch viele unterschiedliche Strömungen innerhalb dieser Religion. Und außerdem kann man eine Religion nicht losgelöst vom gesellschaftlichen Kontext betrachten. Verschiedene Formen der Divination waren in der Spätantike weit verbreitet und fest im Alltag und in den Vorstellungen der Menschen verwurzelt. Darauf musste auch das frühe Christentum reagieren. Entweder mit Integration und Umdeutung oder mit Verboten. Kaiser Konstantinus II. Hat das versucht. Er verbot im Jahr 357 nach Christus jegliche Divination im Reich. Erfolgreich war dieses Verbot aber nicht. Der Wunsch der Menschen nach Weis- und Wahrsagungen war sehr stark und das Christentum lässt an der Stelle tatsächlich eine Lücke. Das änderte sich auch nicht, nachdem das Christentum zur beherrschenden Religion im Römischen Reich geworden war. Mit der sogenannten Tübinger Theosophie und den chaldäischen Orakeln finden sich Weissagungssprüche in der Literatur, die es bis ins christliche Mittelalter geschafft haben. Und bis in die Neuzeit ist dieses Spannungsfeld aus reiner christlicher Lehre und Divination oder Aberglaube ja nie verschwunden.
Das stimmt. Letztlich wird damit vielleicht auch so eine Art Grundbedürfnis befriedigt, das viele Menschen haben, einen Blick in die Zukunft zu werfen.
Wobei ich glaube, dass es dabei ja nicht einfach um Neugier geht. Ich denke, Unsicherheit ist eher die treibende Kraft. Das kann man, glaube ich, auch sehr gut nachvollziehen. Wir treffen in unserem Leben ja dauernd irgendwelche weitreichenden Entscheidungen. Dass man den Wunsch hat, die Folgen solcher Entscheidungen vorher abzusehen, können wir, denke ich, alle ganz gut nachvollziehen.
Ja, auf jeden Fall. Andererseits finde ich persönlich die Vorstellung, dass sich da irgendwelche Gottheiten einmischen und mir sagen, was ich tun soll, auch nicht so geil.
Ach, so ab und zu wäre zumindest ein kleiner Tipp doch mal hilfreich. Wir hoffen jedenfalls, dass euch da draußen die Folge gefallen hat.
Ja genau, wenn ja, dann lasst uns gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und vergesst auch nicht, uns zu abonnieren, wenn ihr unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollt. Beim nächsten Mal geht es um, was ist nochmal das Thema für die nächste Folge?
Rom und Karthago.
Ach ja.
Also eines der ganz großen Themen der römischen Geschichte, bei dem wir übrigens auch an einigen Stellen wieder mal mit dem gängigen Schulbuchwissen aufräumen werden. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute.
Bis bald.
Ciao.